Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist kein normales Leben mehr, sondern es ist ein Leben in Angst und in Flucht. Und ja, das wünsche ich niemandem.
Ferhat Kocak ist in Berlin knapp mit dem Leben davongekommen. Sein Auto wurde angezündet, wahrscheinlich von Rechtsextremen. Im Stadtteil Neukölln gibt es seit Jahren immer wieder solche Taten. Doch die Täter, die wurden bisher nicht gefunden. Und die Aufmerksamkeit für die Taten, die ist ziemlich klein. Wir sprechen heute darüber, warum. Und wir waren Papst, jetzt sind wir Weltsicherheitsrat. Ab heute haben wir den Vorsitz des Gremiums, also Deutschland hat den Vorsitz. Und deshalb reden wir mal über Deutschlands außenpolitische Rolle und wie viel Moral die verträgt.
Wir Deutschen sollten nicht so tun, als seien wir moralischer als die Franzosen oder menschenrechtspolitisch weitsichtiger als Großbritannien. Wir müssen die politische Kraft aufbringen für eine verlässliche, eine gemeinsame Linie, einen europäischen Standpunkt.
Das sagt Ursula von der Leyen mit Blick auf Rüstungsexporte. Wollen wir gleich mal hinterfragen. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
Sie möchten Menschen, die Sie als politische Feinde betrachten, markieren und ihnen Angst einflößen.
So beschreibt Bianca Klose, Projektleiterin der Beratungsstelle für Opfer rechtsextremistischer Angriffe in Berlin, das, was dort im Stadtteil Neukölln seit gut 3 Jahren passiert. Eine Anschlagsserie, die wohl eben rechtsextremistisch motiviert ist und die nicht so richtig viel Aufmerksamkeit bekommt. Unser Reporter Sebastian Engelbrecht, der hat sich jetzt mit einem Opfer getroffen und bei den Behörden nachgehakt. Und weil ich das Thema gerade auch mit Blick auf die Ereignisse von Christchurch ziemlich wichtig finde, sprechen wir heute mal ausführlicher drüber, auch wenn es jetzt nicht ganz tagesaktuell ist. Sebastian, ich habe schon gesagt, du hast eines der Opfer getroffen. Was genau ist ihm passiert?
Ja, Ferhat Kocak ist ein Mensch, der 39 Jahre alt ist und er arbeitet mit im Vorstand der Linken des Bezirks Neukölln. Mhm. Vor gut einem Jahr ist das passiert. In der Nacht zum 1. Februar, da wurde sein Auto angezündet. Es stand neben seinem Elternhaus. Er lebt da immer noch mit seinen Eltern. Und es stand, wie der Zufall es so will, auch noch direkt neben einer Gasleitung. Und mitten in der Nacht wurde dieses Auto angezündet. Und er ist dann von einem großen Krach und Knall aufgewacht und hat das Schlimmste verhindern können, nämlich dass das brennende Auto dann auch noch die Gasleitung in Brand setzt. Das hätte ja dazu führen können, dass das ganze Haus in die Luft geht. Mit anderen Worten, die Familie Kocak hat dieses Anzünden dieses Autos schon irgendwie als Brandanschlag und als Mordanschlag auch aufgefasst.
Ja, und die Vermutung ist, dass das wegen seines politischen Engagements stattgefunden hat?
Naja, er erfüllt natürlich verschiedene Kriterien, die so für rechte Leute ihn sozusagen zu einer Zielperson machen. Er ist bei der Linken in Neukölln engagiert, er ist da auch gegen Rechtsextremismus engagiert. Er hat einen türkischen Hintergrund, er ist in Berlin geboren, er ist praktisch ein Berliner, in Neukölln aufgewachsen, in Kreuzberg geboren. Das heißt, er hat einen, ja, der ist genau das, was sozusagen ein Rechtsextremist nicht mag. Ein Beispiel für gelungene Integration und ein Beispiel dafür, dass so einer mit so einem fremdländischen Namen, Ferhat Kocak, sich dann hier zugehörig fühlt in diesem Land.
Aber Täter wurden nie gefasst?
Täter wurden nicht gefasst, aber der Verfassungsschutz ist schon tätig geworden, der Berliner Verfassungsschutz genauer gesagt und auch der Staatsschutz. Die haben 2 Leute beschattet. Mhm. Man kennt auch die Namen. Und diese beiden sind sehr verdächtig, das getan zu haben. Der Staatsschutz und der Verfassungsschutz haben nämlich mitgeschnitten Handytelefonate, in denen diese beiden Täter, ein ehemaliger NPD-Funktionär in Neukölln und ein ehemaliger AfD-Funktionär in Neukölln, in denen die beiden dem Kocak hinterhergezogen sind und darüber gesprochen haben, dass sie also ihn dingfest machen. Sie haben versucht, seine Wohnung zu finden und ausfindig zu machen. Und man kann also nachweisen, dass sie das auch gefunden haben. Und wenig später kam es dann auch zu dem Anschlag.
Das heißt aber, die Behörden wussten im Prinzip, dass die was planen, bevor es geschehen ist.
Genau, das ist genau der Punkt. Der Verfassungsschutz hat dem Landeskriminalamt gesagt, hier sind 2 Leute, die sind dem Kocak hinterher. Mhm. Und 36 Stunden danach kam es zu dem Anschlag. Und das Landeskriminalamt hat nichts getan. Das Landeskriminalamt hätte ja in diesen 36 Stunden tätig werden können und die beiden beschatten können. Das ist aber nicht passiert. Nun ist es natürlich auch so, es ist nicht endgültig bewiesen und nachgewiesen, dass die beiden es waren. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
Nun habe ich ja eingangs schon gesagt, es gibt seit ein paar Jahren immer wieder Anschläge dieser Art in Neukölln. Also reden wir hier tatsächlich schon von sowas wie einer rechtsextremen Anschlagsserie?
Ja, also es gibt eine mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus in Berlin und die hat einfach mitgezählt seit dem 15. Mai 2016 und die kommen auf 55 Angriffe. Das sind Graffiti an Wohnhäusern, Stein, Farbflaschenwürfe, Steinwürfe, 16 Brandanschläge, davon 14 auf Autos. Dazu kommen noch 16 Stolpersteine, die gestohlen worden sind, eine Sachbeschädigung bei einem Parteibüro, Graffiti an Wohnhäusern, bei denen dann auch einzelne Leute bedroht werden. Briefkästen, so ein Fadenkreuz wird dann auf Briefkästen raufgesprayt und daneben wird geschrieben 9 mm. Das heißt, wir kriegen dich, wir werden dich töten. Morddrohungen per Spray mit ganz klaren Namen, die dann im Hausflur per Spray auf die Wand gesprüht werden.
Und bei all dem hat man zwar Vermutungen, wer dahinter steckt, aber es wurde noch niemand irgendwie für irgendwas belangt?
Genau, es gibt eben Menschen, die verdächtig sind. Es handelt sich auch möglicherweise nach Angaben des Verfassungsschutzes des Landeskriminalamts um Menschen, ungefähr 5 bis 10 Leute, die da verdächtig sind. Also gar keine sehr große Zelle, sondern eine kleine Zelle, aber die so in Anführungszeichen professionell arbeitet, dass man sie bis heute nicht hat fassen können und ihnen diese Taten nicht hat nachweisen können. Die passieren einfach nachts.
Das finde ich ziemlich krass, weil wir reden hier ja tatsächlich über sowas wie eine kleine rechte Terrorzelle in Neukölln, die irgendwie seit ein paar Jahren aktiv ist, die nicht gefasst werden kann. Und letztlich die öffentliche Aufmerksamkeit für all das ist ja auch nicht besonders groß. Es gibt zwar immer mal wieder so Berichte, du hast dich jetzt auch dahinter geklemmt, auch recherchiert. Wie erklärst du dir das, dass das Ganze noch nicht mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat?
Naja, es hat noch keinen Toten gegeben. Das klingt zynisch, aber ja, das ist so. Ja, also wenn es einen Toten gegeben hätte, wäre die öffentliche Aufmerksamkeit wesentlich größer gewesen. Mhm. Und es liegt vielleicht auch daran, diese rechte Szene in Neukölln ist relativ klein. Mhm. Und es liegt auch daran, man hat noch niemanden gefasst. Ja? In Neukölln erwartet man sowas nicht, eine rechte Szene. Man erwartet das in Berlin-Lichtenberg oder in Hohenschönhausen, in diesen Bezirken, wo traditionell die Rechten eine größere Rolle spielen. Aber in Neukölln erwartet man es nicht, es passt nicht so richtig ins Klischee.
Aber kann man vielleicht auch hinterfragen, ob die Behörden ihren Job da richtig machen? Du hast ja eben schon gesagt, da wurden Informationen offensichtlich nicht weitergegeben. Jetzt in dem Fall hätte man unter Umständen sogar den Brandanschlag verhindern können. Das klingt ja irgendwie auch so ein bisschen so, als würde da auf behördlicher Seite was nicht so hundertprozentig ernst genommen oder rundlaufen.
Also ich war ehrlich gesagt schockiert, als ich bei Martin Palgen angerufen habe, dem Pressesprecher der Senatsverwaltung für Inneres, und ihn gefragt habe, wie das alles zu erklären ist. Mhm. Und er sagte einfach nur, no comment. Ja, zu nachrichtendienstlichen Maßnahmen reden wir nicht. Der ist sowohl Pressesprecher des Landeskriminalamts oder der Polizei, ich will mal sagen, der Innenverwaltung und damit auch dieser Behörden, nicht direkt der Polizei, aber des Innensenators und damit indirekt dieser Behörden und des Verfassungsschutzes. Aber er sagt, nee, zu diesen Themen kann er nichts sagen. Ihm sind die Hände gebunden, es sind laufende Ermittlungsverfahren. Dazu sagt er nichts. Das Problem ist, dass diese Antwort jetzt schon seit 3 Jahren kommt. Hm. Und die Frage liegt nahe, gibt es vielleicht möglicherweise eine Absicht bei den Behörden, dass die Täter gedeckt werden? Sind da V-Leute am Werk? Sind da möglicherweise V-Leute, die gedeckt werden? Oder sind möglicherweise Landeskriminalamtsbeamte, Polizisten selbst Rechtsextreme? Es hat ja im Juli 2018 so einen Fall gegeben, da ist also an die Öffentlichkeit gekommen, dass eine SMS-Unterhaltung zwischen einem Polizeioberkommissar und einem Kriminalhauptkommissar stattgefunden hat. Und der eine hat geschrieben, dass der andere sich doch bitte fernhalten möge von Merkel und Co. und ihren scheiß Gutmenschen. Und der andere hat geantwortet mit 8-8, was so viel heißt wie Heil Hitler. Deshalb liegt die Frage schon im Raum, steht die Frage im Raum, sind es möglicherweise Nazis, die im Landeskriminalamt und in der Polizei selbst diese Taten nicht an die Öffentlichkeit kommen lassen wollen?
Das sind jetzt eine Menge schwieriger Fragen, die wir an dieser Stelle nicht klären werden. Aber was tut denn jetzt die Politik oder was tun die Behörden, um so ein bisschen diese schwierige Gemengelage aufzulösen?
Der Innensenator Geisel fordert oder hat angeregt, dass der Generalbundesanwalt sich damit befassen sollte. Ferhat Kotschak fordert einen Untersuchungsausschuss über rechte Strukturen bei der Berliner Polizei im Abgeordnetenhaus. Und der Innensenator Geisel hat jetzt ein sogenanntes gemeinsames Informations- und Bewertungszentrum Rechtsextremismus eingerichtet, wodurch also die Behörden besser vernetzt werden sollen, Verfassungsschutz und Polizei Berlin, damit sie eben gegenseitig sich über alles informieren, alle Informationen austauschen, damit das nicht wieder passiert, dass 36 Stunden so eine heiße Information nicht weitergegeben wird.
Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Das ist laut UN-Charta die Aufgabe des Weltsicherheitsrates. Er hat 5 ständige Mitglieder, die USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich, und dann eben 10 nicht ständige Mitglieder, die ihren Sitz für jeweils 2 Jahre haben. Deutschland hat derzeit einen dieser nicht ständigen Sitze und ab heute sogar den Vorsitz über das Gremium. In einer Woche mit außenpolitischer Dimension, denn wir feiern diese Woche auch noch 70 Jahre NATO. Heiko Maas, unser Außenminister, der hat sich für die kommenden Wochen Themen gesetzt, die er ganz besonders vertreten will. Und auf die schaue ich jetzt mit Klaus Remme, unser Spezialist für Außenpolitik im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Der Weltsicherheitsrat, das ist das Gremium, das sich ständig selbst blockiert mit Vetos der ständigen Mitglieder. Wir haben das ja insbesondere bei dem Thema Syrien immer wieder gesehen, wie da diverse Resolutionen gescheitert sind an Vetos. Was bringt es effektiv, da den Vorsitz zu führen?
Ja, also um das positiv zu bewerten, glaube ich, muss man sich ein bisschen darauf einlassen, auf dieses diplomatische Geschäft, das dort in der UNO verrichtet wird, insbesondere im UN-Sicherheitsrat. Denn du hast völlig recht, es ist sehr, sehr einfach, dieses Gremium, das, wenn es denn wollte, so mächtig sein könnte, in Abrede zu stellen, was die Relevanz angeht, weil sich eben dort A, durch die Zusammensetzung die Kräfteverhältnisse kurz nach dem Zweiten Weltkrieg widerspiegeln, aber nicht die heutigen Kräfteverhältnisse in der Welt. Und zum anderen die gegenseitige Blockade der Vetomächte eben dazu führt, dass Krisen wie der Jemenkrieg oder aber wie Syrien, wie du sagst, folgenlos sind, insofern als dass der UN-Sicherheitsrat dort wenig bewirken kann.
Jetzt will Heiko Maas sich drauf einlassen, da diplomatisch was bewegen. Was genau hat er denn eigentlich vor?
3 Akzente, es sind ja nur 4 Wochen. Insofern kann es, also was die Agenda angeht, nun nicht überbordend sein. 3 Themen sind ihm wichtig. Das eine ist das Thema Abrüstung. Es hat hier vor, ich will sagen, 1-2 Wochen eine große Konferenz im Auswärtigen Amt gegeben über das Thema Rüstungskontrolle. Da spielt sowohl die Diskussion um Atomwaffen eine Rolle, wie auch um autonome Waffen. Mhm. Das soll auf die Agenda im Sicherheitsrat. Es geht um einen besseren Schutz von Frauen in bewaffneten Konflikten. Sexualisierte Gewalt ist da ein Stichwort. Ich war dabei, als Heiko Maas vor einigen Wochen in Sierra Leone dieses Problem wirklich ganz, ganz nah erlebte, indem er mit Aktivisten sprach, die in den Bürgerkriegsjahren, aber auch in den Ebola-Jahren unter diesem Problem zu leiden hatten. Mhm. In Sierra Leone ist der Staatsnotstand ausgerufen worden. Es ist bei weitem nicht das einzige Land, wo das ein Riesenproblem ist. Und dann geht es um einen besseren Schutz von humanitären Helfern in Krisengebieten. Das zum Beispiel ist ein Thema, das Frankreich und Deutschland, die ja in den beiden aufeinanderfolgenden Monaten März und April den Vorsitz im Sicherheitsrat hatten, haben bewegt.
Und Frankreich und Deutschland wollen da ja quasi ineinandergreifen, im Prinzip ein bisschen kooperieren auf diesem Platz. Warum ist das besonders?
Na, weil das normalerweise nicht geschieht. Und das liegt einfach daran, dass die Abfolge des Vorsitzes im Sicherheitsrat fast zufällig ist. Es hat zumindest keinen inhaltlichen Zusammenhang. Die Reihenfolge des Vorsitzes bestimmt sich nach der Reihenfolge der Ländernamen im englischen Alphabet. Und insofern führt es dazu, dass im März France dran war und im April Germany. Aber die beiden haben sich eben, als klar war im vergangenen Jahr, dass Deutschland gewählt wurde, übrigens mit einer überwältigenden Mehrheit von 184 Stimmen in dieses Gremium gewählt wurde, abgesprochen und haben gesagt, wir nutzen die beiden Monate für eine Art Doppelvorsitz, um die enge deutsch-französische Achse deutlich zu machen.
Und was genau kann man denn jetzt praktisch auf diesem Vorsitz erreichen? Also wie kann man da die Themen, die man umsetzen möchte, ganz praktisch umsetzen?
Na, es ist ein bisschen wie in einem Ausschuss. Und ich meine, auf einer gewissen formalen Ebene ist ja dieser Sicherheitsrat nicht mehr als ein Ausschuss, eben nur ein sehr einflussreicher. Und wie in vielen Ausschüssen ist der Ausschussvorsitzende derjenige, der die Themenliste zusammensetzt. Der entscheidet, wann man tagt und über was gesprochen wird. Natürlich gibt es die Krisen, die sich aufdrängen, aufzwingen. Auch da ist ist der jeweils amtierende Vorsitzende gefragt. Da muss also eine gewisse Präsenz gewährleistet sein, denn es kann ja jederzeit ein Konflikt so eskalieren, dass jemand eine Sitzung beantragt. Erleben wir häufig genug. Und ich glaube, es ist wirklich die Möglichkeit, Themen zu setzen und Themen Aufmerksamkeit zu verschaffen, die einen praktischen Wert haben, wenn man den denn anerkennen will.
Jetzt hast du schon bist eingegangen auf die deutsch-französische Freundschaft, die da an diesem Vorsitzplatz auch jetzt thematisch gepflegt werden soll. Ich habe mir da die Frage gestellt, wie gut das überhaupt funktioniert, weil wenn es um ein ganz zentrales Thema geht, nämlich die Rüstung, da hat man ja letztlich doch ziemlich unterschiedliche Interessen.
Ja, das ist wohl wahr. Und das ist ein bisschen das Problem, glaube ich, in dieser Woche, wenn einerseits Deutschland den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat hat, also eine wirklich große Verantwortung, diese auch medial in Szene setzt und gleichzeitig die Schlagzeilen daherkommen, die sich aufdrängen, wenn zum Beispiel aus der Opposition aber nicht nur beklagt wird, dass wir der internationalen Verantwortung, insbesondere im Bündnis, nicht gerecht werden. Das Stichwort NATO fällt da natürlich auf, denn das ist ja fast in dieser Woche parallel zu sehen, dass direkt nach der Tagung des Sicherheitsrats Heiko Maas in Washington dann am 70. Geburtstag der NATO teilnehmen wird und sich dort die Außenminister sehen, wo der Dissens zwischen Pflichten und Rechten im Bündnis und Lastenverteilung noch viel deutlicher ist als auf der Bühne in New York, denn dort kann Deutschland immerhin noch auf erhebliche Zahlungen, was die Multilateralität der Vereinten Nationen angeht, verweisen und auch auf humanitäres Engagement.
Du spielst jetzt mit Blick auf die NATO an, auf das 2%-Ziel, das Deutschland nicht einhält.
Absolut, nicht nur auf das 2%-Ziel, sondern inzwischen auch auf das 1,5%-Ziel, das ja immerhin anders als die 2%, die eine Absichtserklärung waren. Und wenn man den Beschluss von Wales liest, der NATO, dann kann man auch argumentieren, dass man noch nicht so weit sein muss, dass es reicht, sich in die Richtung zu bewegen. Aber die 1,5%-Zusage, die war hart, die war offiziell, die war gemeldet nach Brüssel. Und dass wir bis 2024 1,5% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben, das ist im Moment nicht zu erkennen.
Ich meine, es ist ja auch letztlich ein bisschen schwierig, wenn man sich einerseits im Weltsicherheitsrat dafür einsetzen möchte, dass weltweit die Abrüstung gefördert wird, aber andererseits dann selbst aufrüsten muss, also selbst mehr Geld für Rüstungsausgaben hinlegen. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch.
Es könnte ein Widerspruch sein, wenn man davon ausgeht, dass mehr Geld für Verteidigung ausgeben notwendigerweise Aufrüstung bedeutet. Mhm. Wir kennen ja alle den Satz, dass es in diesem Falle angesichts auch des Zustands der Bundeswehr nicht um Aufrüstung, sondern um Ausrüstung geht, dass es also um Investitionen geht, die mit Sicherheit nicht einen offensiven Charakter haben. So wird es die Bundesregierung sehen. Ein Punkt, der zwischen Frankreich und Deutschland unterschiedlich gesehen wird. Ein anderer, darüber reden wir ja fast täglich, die Rüstungsexporte. Da sind klare, unterschiedliche Linien zu erkennen. Und die machen es schwer, in Berlin und Paris ein Tandem zu sehen.
Und in der Debatte über Rüstungsexporte haben wir jetzt auch oft gehört, dass Deutschland nicht zu moralisch sein dürfe, den anderen Ländern nicht die eigene moralische Haltung aufzwingen dürfe. Ich finde, das ist immer ein bisschen schwaches Argument, denn irgendwo muss man ja auch einen moralischen Bezugspunkt setzen, dem man sich dann realpolitisch nähern kann. Das ist ja letztlich auch das, was wir in der Arbeit der Vereinten Nationen immer wieder sehen. Ist es, wenn man global denkt, nicht gut, wenn da jemand ist, der die Moral hochhält?
Naja, dass da jemand ist, das ist noch nicht so schwierig, finde ich, für den Fortgang der Dinge. Aber wenn man dann auf eine enge Partnerschaft baut mit Regierungen anderer Länder, Nachbarstaaten, EU-Partnern, die in der Hinsicht komplett anders unterwegs sind, dann muss man entweder sagen, wir haben hier einen Dissens und den müssen wir ganz, ganz deutlich benennen und dürfen eben nicht ständig und pausenlos von einer gemeinsamen Verteidigungspolitik reden, wenn aufmerksame Beobachter schnell feststellen, dass das an Grenzen steht. Stößt in der Realpolitik.
Wie sehr will Deutschland denn insgesamt ein internationaler Player sein, auch wenn man es vergleicht mit früheren Jahrzehnten?
Völlig unbestritten ein ganz starker Player. Das ist der eigene Anspruch. Es ist auch den eigenen Interessen geschuldet. Denn in dem Maße, in dem die Amerikaner nun weniger Einfluss ausüben, wollen oder können, egal, in Europa und nicht mehr bereit sind, einen großen Teil, einen überproportional, muss man sagen, großen Teil der gemeinsamen Sicherheit zu garantieren, in dem Maße sind andere gefordert. Und wenn wir auf die EU oder auf die europäischen Partner der NATO schauen, dann ist Deutschland da nun einmal Schwergewicht. Und insofern hat Heiko Maas völlig recht, dass die Stärke Deutschlands sehr stark in dem Maß davon abhängt, ob man diesem Prinzip der Multilateralität, ein fürchterliches Wort, gerecht wird, dass man sich Partner sucht, dass man Regeln aufstellt, Regeln basiert, ist ja auch immer so ein Wort, das in dieser Diskussion auftaucht, Regeln aufstellt, Verträge abschließt und wenn man das dann getan hat, diese gelten.
Montag, der 1. April 2019, der Tag im Deutschlandfunk, komplett April-scherzfrei und das ist auch gut so. Wir sagen an dieser Stelle ja immer gerne unsere Mailadresse durch, unter der wir für Fragen und Feedback erreichbar sind. Ich muss allerdings dazu sagen, wir hängen im Moment echt schon wieder ziemlich hinterher, was das Beantworten angeht. Das ist keine böse Absicht, das wird auf jeden Fall nachgeholt und ich kann auch versichern, dass das alles gelesen wird. Nur das mit dem Antworten, da fehlt uns derzeit echt irgendwie die Zeit und sorry, einfach nur sorry. Wer trotzdem schreiben möchte, der tue das unter dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.